NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Satz mit X, das war wohl nix. Das mit dem Teil-Lockdown in Deutschland. Statt zu sinken, bleiben die Infektionszahlen erschreckend hoch. Teilweise steigen sie sogar. Also muss man dringend was tun. Die aktuelle Corona-Lage und die damit verbundenen Konsequenzen machen einen Großteil der heutigen Sendung aus. Außerdem berichten wir über rechte Netzwerke in der Bundeswehr und die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel. Dazu auch unser Kommentar. Als erstes aber Rekorde, die man gern vermeiden würde. Diesen hier zum Beispiel. Laut Robert-Koch-Institut gab es in Deutschland jetzt an einem Tag knapp 30.000 Neuinfektionen mit Corona und fast 600 Tote. Das ist umso alarmierender, als der sogenannte Teil-Lockdown gilt. Mit anderen Worten, die geltenden Kontaktbeschränkungen funktionieren längst nicht so gut wie erhofft. Also muss man die Regeln verschärfen, lautet die Botschaft vieler Politikerinnen und Politiker. Birte Sörnissen über Erkenntnisse und Ankündigungen am heutigen Freitag.
Ein neuer Tag mit neuen Verschärfungen. Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg, keine Präsenzpflicht mehr in Schulen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Gleichzeitig könnten die Forderungen nach einem einheitlichen, harten Lockdown kaum mehr lauter werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert:
Der Lockdown muss schnellstmöglichst kommen.
So schnell wie möglich, so einheitlich wie möglich. Das forderten auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dafür müssten sich Bund und Länder wieder treffen. Das hatte die Kanzlerin nach dem letzten Treffen ja angeboten.
Wenn irgendetwas ist, wo man sagt, die Hütte brennt, sage ich mal, dann sind wir jederzeit bereit, uns wieder zu treffen.
Und die Hütte brennt. Fast 30.000 Neuinfizierte innerhalb eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut heute. Wann Bund und Länder sich wieder zusammenschalten, ist aber weiter offen, wahrscheinlich am Sonntag. Klar scheint schon jetzt, dass der harte Shutdown kommt. Das glaubt Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die Frage ist nur, wann?
Ich habe niemanden mehr gehört aus der Ministerpräsidentenriege, der dagegen ist, ob wir das vorziehen und wie weit. Das werden wir sorgfältig besprechen.
Die Gretchenfrage bleibt das Weihnachtsfest. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans spricht sich zwar auch für einheitliche Regeln und einen harten Lockdown aus, allerdings nach Weihnachten.
Weihnachten möchte ich nicht nur als ein epidemiologisches Ereignis verstanden wissen. Es ist eben ein hochemotionales Fest. Und ja, man muss dann politische Entscheidungen treffen, die auch gegebenenfalls ein Infektionsgeschehen in Kauf nehmen.
Ob sich Bund und Länder schnell auf eine gemeinsame Linie einigen können?
Ja, das müssen wir.
Ist Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, überzeugt.
Denn zum Beispiel den Einzelhandel zu schließen, macht eben nur Sinn, wenn es bundesweit einheitlich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, früh zu handeln hilft auch der Wirtschaft. Denn wenn wir zu spät handeln, haben wir zu viel Kranke und Tote, aber auch zu viel wirtschaftlichen Schaden.
Während Bund und Länder noch in ihre Terminkalender schauen und sich über mögliche Beschlüsse verständigen, drängt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darauf, die Anstrengungen im Kampf gegen das Virus zu erhöhen.
Die Lage ist, wenn ich das mit einem Wort umschreiben darf, bitter ernst.
Denn jeden Tag sterben Hunderte an oder mit dem Virus. Deswegen wendet sich der Bundespräsident an alle Verantwortlichen in der Politik, sagt aber auch:
Jeder und jede muss sich in diesen Tagen fragen, was kann ich tun, damit sich das Virus nicht noch weiter verbreitet? Wie kann ich noch mehr Vorsicht für mich und noch mehr Rücksicht für andere üben?
Und damit will der Bundespräsident alle in die Pflicht nehmen.
Gucken wir auf die Deutschlandkarte. Besonders dramatisch ist die Corona-Lage in Sachsen und Bayern, aber auch in Thüringen und Hessen schießen die Zahlen nach oben. Nordrhein-Westfalen belegt im Ländervergleich einen mittleren Platz, nennen wir es mal so. Aber auch hier gibt es akute Hotspots, zum Beispiel in Hagen und Remscheid sowie in den Kreisen Düren und Lippe. Heute hat die nordrhein-westfälische Landesregierung gesagt, was sie nun tun will gegen die Pandemie. Und Ministerpräsident Armin Laschet wurde da in Düsseldorf sehr konkret.
Beim Blick auf die aktuellen Infektions- und Todeszahlen stellt sich Ernüchterung ein und gleichzeitig eine große Sorge.
Deshalb könne man mit der Verschärfung der Corona-Regeln nicht mehr bis Weihnachten warten.
Wir brauchen jetzt eine Vorquarantäne vor dem Weihnachtsfest und deutliche Maßnahmen dann unmittelbar danach.
Die konkrete Forderung Laschets für die Vorweihnachtszeit:
Sämtliche Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs werden geschlossen. Die Schließung wird befristet bis zum 10. Januar. Und die Schließung muss so organisiert werden, dass Hamsterkäufe und überfüllte Läden und Innenstädte vermieden werden. Und der Bund muss helfen den betroffenen Geschäften mit entsprechenden Hilfsprogrammen.
Schnellstmöglich sollte die Schließung beschlossen werden, sagte Laschet, schon am Wochenende auf einer Konferenz der Ministerpräsidenten, am besten bereits am Samstag. Auch das Startdatum müsse dann bundeseinheitlich festgelegt werden. Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass es dazu kommen wird. Es dürfe beim vorgezogenen Lockdown kein Flickenteppich entstehen. Andere Vorsichtsmaßnahmen will Armin Laschet auf jeden Fall für NRW schnell einführen. Ab Montag sollen die Älteren ab Klasse 8 nicht mehr in die Schule kommen und in den Distanzunterricht wechseln. Bei den jüngeren Schülern bis zur 7. Klasse dürfen die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken.
Wir gehen davon aus, dass das sehr viele Eltern machen werden, sodass wir dann auch in den Schulen weniger Kinder haben und dann auch besser die Abstände im Unterricht einhalten können.
Frühere Schließungen werden auch vom kleineren Koalitionspartner in Düsseldorf, der FDP, mitgetragen. Insbesondere den Übergang zu Wechsel- und Distanzunterricht wollten die Liberalen, wenn möglich, verhindern. Doch die Lage habe sich geändert, sagt NRW-Familienminister und Vizeministerpräsident Joachim Stamp von der FDP.
Die Situation ist bedrohlich, weil uns aus den Intensivstationen bundesweit Hilferufe erreichen.
Die Kitas sollen allerdings offen gehalten werden. Es gibt nur den dringenden Appell an die Eltern, ihre Kinder, wenn immer möglich, zu Hause zu behalten. Neu ist auch, die angekündigten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage wird es in NRW nicht geben. An Weihnachten gilt, wie an den Tagen davor auch, wenn zwei Haushalte zusammenkommen, dürfen es insgesamt nicht mehr als 5 Personen sein.
Die Regeln für Nordrhein-Westfalen zusammengefasst von Wolfgang Otto für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die schwierige Infektionslage in ein paar Bundesländern im Süden vor allen Dingen und Osten habe ich eben schon erwähnt. Vergleichsweise gut sieht es dagegen aus im Norden von Schleswig-Holstein sowie im allergrößten Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Doch auch hier steigen die Zahlen. Wie also gehen die Bundesländer im Norden mit der Situation um? Laura Janke mit einem Überblick.
Nun müssen auch die Schleswig-Holsteiner ihre Kontakte deutlich reduzieren. Maximal 5 statt der bislang 10 Personen dürfen sich noch treffen, begrenzt auf 2 Haushalte. Das gilt auch an Weihnachten. Ausnahme sind engste Familienangehörige. Allerdings dürfen sie nicht wie ursprünglich geplant in Hotels übernachten. Außerdem wird laut Ministerpräsident Günther ab Montag der Schulbetrieb eingeschränkt. Kinder der Klasse 1 bis 7 können, müssen aber nicht mehr zur Schule. Den Eltern steht die Entscheidung dazu frei.
Ab der Klassenstufe 8 wird es keinen Präsenzunterricht ab Montag geben. Ich weiß, wie hart das ist, wenn man sowas am Freitag ankündigt. Aber es ist zwingend notwendig, um die Gesundheit der Menschen zu schützen.
Kitas bleiben offen, aber auch hier gilt in Schleswig-Holstein der Appell, wer kann, sollte den Nachwuchs selbst zu Hause betreuen. Für diese Variante auf Schulebene hat sich auch Niedersachsen entschieden. Eltern müssen den Schulen ab Montag nur Bescheid geben, ob ihre Kinder kommen oder nicht. Zu kurzfristig kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Jetzt müssten die Lehrkräfte ihre Pläne wieder umschmeißen. Kultusminister Tonne bedauert das.
Und trotzdem müssen wir jetzt Angebote machen, um insgesamt Mobilität einzuschränken, um auf einem noch zu hohen Niveau nicht in ein weiteres Steigen der Zahlen zu kommen.
Kontaktlockerungen zu Weihnachten und Silvester hatte Niedersachsen schon zurückgenommen. Und heute heißt es, weitere Verschärfungen seien möglich. Man warte aber die Bund-Länder-Beratungen ab. Ähnlich geht Hamburg vor. Sozialsenatorin Leonhardt sagte, wenn man sich bundesweit auf eine Linie einige, werde die Hansestadt nicht etwas anderes machen.
Das können wir schon nicht, weil wir ein Stadtstaat sind. Es ist unvorstellbar, dass in Niedersachsen Geschäfte geschlossen sind und in Hamburg geöffnet. Damit erreichen wir ja gar keinen Effekt.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig trägt diesen Gedanken mit. Sie sagte im ARD-Morgenmagazin, den Einzelhandel zu schließen mache nur bundesweit Sinn. Sie ist für einen härteren Lockdown, allerdings ab dem 21. Dezember.
Laura Janke. Jetzt der EU-Gipfel in Brüssel. Der war erstaunlich produktiv. Gestern Abend schon haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt. Es gab einen Kompromiss zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Der ist zwar umstritten, aber er macht den Weg frei für den EU-Haushalt. Haushalt für die kommenden 7 Jahre und für das Corona-Hilfsprogramm. Polen und Ungarn haben ihr Veto zurückgezogen. Dazu gleich mehr im Kommentar. Aber der EU-Gipfel macht heute auch noch aus einem anderen Grund Schlagzeilen. Die Europäische Union beschließt Klimaschutzziele, die deutlich über das hinausgehen, was bisher gilt. Einzelheiten aus Brüssel von Helga Schmidt.
In letzter Minute haben Europas Staats- und Regierungschefs sich auf das neue Klimaziel einigen können. Gerade noch fristgerecht nach den Bestimmungen des Pariser Klimaabkommens kann die EU jetzt ihren Beitrag liefern. 55% weniger Treibhausgase bis zum Jahr 2030. Das war das Ergebnis nach einer durchverhandelten Nacht. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel stand viel auf dem Spiel. Das gab sie danach zu. Es hätte wohl auch scheitern können.
Dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55% haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können.
Stundenlang hatten sich einige Länder quergestellt, an der Spitze Polen, das stark von der Kohle abhängt und mehr Unterstützung für die Umstellung verlangt. Auch der tschechische Regierungschef Babiš bremste. Er wollte, dass die Atomkraft gefördert wird als Kohleersatz, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Allerdings soll die Stromgewinnung mit Erdgas als Übergangstechnologie gefördert werden. Das Zugeständnis an die Industrie wird von Umweltverbänden heftig kritisiert. Die Brüsseler Kommission muss das neue Klimaziel jetzt in Gesetz Texte übersetzen. Im Gespräch sind strengere Abgaswerte für Autos, die Förderung von erneuerbaren Energien, auch deutlich höhere CO2-Preise und ein europaweites Programm für die bessere Dämmung von Häusern und Wohnungen. Finanziert werden soll der Green Deal, die umweltschonende Umstellung der Wirtschaft, sofort mit Geldern aus dem Corona-Aufbaufonds. Den hatten Ungarn und Polen wochenlang mit einem Veto blockiert. Wie viel auch bei diesem Finanzstreit für die deutsche Ratspräsidentschaft auf dem Spielstand, sprach die Bundeskanzlerin nach dem Gipfel offen an.
Ich bin sehr erleichtert. Ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt dem Parlament jetzt überweisen zu können und den Recovery Fund samt dem Konditionalitätsmechanismus.
Konditionalitätsmechanismus, das ist das neue Wort für den Rechtsstaatsmechanismus. Beides bedeutet, wenn ein Mitgliedsland Korruption mit EU-Geldern zulässt oder sogar fördert oder politischen Druck auf die Justiz ausübt, dann können die EU-Fördergelder aus Brüssel gekürzt werden. Dass Polen und Ungarn am Ende ihr Veto aufgegeben haben, wurde von mehreren Regierungschefs als das Verdienst von Bundeskanzlerin Merkel gelobt. Die Kanzlerin habe alles gegeben, berichtete Ratspräsident Charles Michel.
Spécialement pour ce sujet tellement important à la chancelière Angela Merkel.
Ganz besonders bei diesem wichtigen Thema hat Angela Merkel sich komplett eingesetzt. Die Ärmel hochgekrempelt und mit starkem Willen und Kreativität eine wirklich gute Überraschung möglich gemacht. Bevor die Corona-Hilfsgelder in Höhe von 750 Milliarden Euro ausgezahlt werden können, müssen die Mitgliedstaaten noch den Eigenmittelbeschluss ratifizieren. In vielen Ländern wird dafür eine Abstimmung im Parlament nötig sein.
Nächtelange Sitzungen, nervenaufreibende Verhandlungen, laue Kompromisse. Es gibt ja regelmäßig schlechte Laune Wochen in der Europäischen Union. Wir haben oft darüber berichtet. Und nun das, der letzte EU-Gipfel dieses Jahres, 2 Tage lang. Und die Staats- und Regierungschefs räumen Streitpunkte in einem Tempo aus, das atemberaubend erscheint, zumindest für Brüsseler Verhältnisse. Was war da los? Und taugen die Einigungen wirklich? Dazu die Meinung von Stefan Überbach.
Natürlich wird jetzt wieder genörgelt. Da ist von verpassten Chancen die Rede, von faulen Kompromissen, vom Einknicken vor Ungarn und Polen. Und in der Tat gäbe es an jedem einzelnen Gipfelbeschluss viel zu kritisieren. Das Vorgehen gegen die Türkei ist zu lasch, das Klimaziel für 2030 zu schwammig, der Rechtsstaatsmechanismus weichgespült und noch dazu auf die lange Bank geschoben. Was wäre da nicht alles möglich gewesen? Europa zeigt sich mal wieder zu zaghaft, es fehlt der Mut zum großen Wurf. Ja, so kann man das sehen. Man muss es aber nicht, denn es gibt auch eine ganz andere Perspektive auf das, was seit gestern in Brüssel passiert ist. Und da geht die Bewertung so. Europa hat wieder mal im letzten Moment die Kurve gekriegt. Politik ist schließlich, frei nach Bismarck, die Kunst des Möglichen. Und im Rahmen dieses Möglichen kann dieser letzte und wichtigste Gipfel des Jahres nur als großer Erfolg gelten, dessen Bedeutung kaum hoch genug einzuschätzen ist. Beispiel Haushalt. Alleine die Vorstellung, eine zerstrittene EU müsste ohne das größte Finanzpaket ihrer Geschichte ins neue Jahr starten, weil zwei Länder aus nationalem Egoismus und aus Angst um ihre zunehmend autoritären Machtsysteme alles blockieren, obwohl die Menschen und die Unternehmen überall in Europa händeringend auf Unterstützung warten, auch in Ungarn und Polen übrigens, alleine diese Vorstellung ist katastrophal. Darum war es wichtig und richtig, dass alle anderen EU-Staaten hart geblieben sind. Deshalb sind die zynischen Erpressungsversuche der Orbáns und Kaczynskis einfach verpufft. Die selbsternannten Wortführer gegen das von ihnen erfundene Brüsseler Diktat haben sich am Ende mit einer Protokollnotiz abspeisen lassen, einem Beipackzettel voller Selbstverständlichkeiten. Zum ersten Mal wird jetzt die Auszahlung von europäischem Fördergeld an die gemeinsamen Grundwerte gekoppelt. Damit ist der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit Angela Merkel an der Spitze in der politischen Kunst des Möglichen ein Meisterwerk gelungen. Beispiel Klima. Am Tag vor der UN-Klimakonferenz, also in buchstäblich letzter Sekunde, verständigt sich die EU auf ein neues Einsparziel für 2030 und mobilisiert gewaltige Summen, damit auch traditionelle Kohleländer in Osteuropa ihre Wirtschaft umbauen und grüner werden können. Auch das ein wichtiges Zeichen europäischer Solidarität, obwohl die politische Einigung viele praktische Fragen noch offen lässt. Die Bilanz unter dem Strich kann sich also sehen lassen und mehr als das. Europa hat kurz in den Abgrund geblickt und sich dann für ein neues Miteinander entschieden. Die Zeit zum Aufatmen ist allerdings nur kurz. Die nächste Großkrise wartet nämlich schon. Beim Brexit stehen die Zeichen auf Chaos. Ein Handelsabkommen ist nicht in Sicht, weil die britischen Ideologie-Hardliner mit Boris Johnson an der Spitze immer noch von einer nationalen Souveränität träumen, die es in dieser so eng miteinander verflochtenen Welt gar nicht geben kann. Zum Jahresende droht also der harte wirtschaftliche Bruch mit Zöllen, Einfuhrquoten, Grenzkontrollen sowie massiven Problemen im Verkehr. Und das mitten in der Corona-Pandemie, die sowieso schon auf beiden Seiten des Ärmelkanals für wirtschaftliche Verwüstungen sorgt. Eigentlich ein Wahnsinn. Aber hier scheint politisch nichts mehr möglich zu sein. Eins ist klar, die Verantwortung dafür liegt nicht bei der Europäischen Union, sondern eindeutig in London.
Die Meinung von Stefan Überbach für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt nach Deutschland zurück. Der neue deutsche Bundeshaushalt nimmt langsam Formen an. Gestern ging es bei uns um den Etat des Gesundheitsministeriums. Heute gucken wir mal auf Arbeit und Soziales. Das ist immer schon mit Abstand der größte Batzen im Haushalt. Und das bleibt auch so. Arbeitsminister Hubertus Heil freut sich und verweist auf Leistungen wie das Kurzarbeitergeld oder den Mindestlohn. Martin Bohne.
Jeder dritte Euro des Bundeshaushalts wird im nächsten Jahr für Arbeit und Soziales ausgegeben. Das sind 165 Milliarden Euro, etwas weniger als in diesem Jahr, aber etliche Milliarden mehr als in Vor-Corona-Jahren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lobte den deutschen Sozialstaat als Bollwerk gegen die wirtschaftlichen Pandemiefolgen, durchaus auch im Vergleich zu anderen Industriestaaten.
Trotz dieser massiven wirtschaftlichen Erschütterung ist in Deutschland aus dieser Pandemie kein soziales Erdbeben geworden. Ja, auch bei uns ist die Arbeitslosenquote gestiegen. Aber ich will sagen, angesichts der massiven wirtschaftlichen Erschütterung ist das weit weniger, als es zu befürchten stand. Es liegt daran, dass wir in Deutschland einen der leistungsfähigsten Sozialstaaten der Erde haben.
Durch das Kurzarbeitergeld seien Millionen Arbeitsplätze gesichert worden und es sei richtig, die derzeitige großzügige Regelung auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Gleichzeitig bedauerte der Arbeitsminister, dass viele der viel beklatschten Corona-Helden in den Supermärkten und den Altenpflegeeinrichtungen immer noch nicht angemessen entlohnt würden. Da reiche auch die für das kommende Jahr schon beschlossene Erhöhung des Mindestlohns nicht aus.
Die Mindestlohnerhöhung kann für diese Menschen, die jetzt den Laden am Laufen halten, die zum Beispiel Regale einräumen in unseren Supermärkten, nur ein Zwischenschritt sein. Wir müssen, und darüber werden wir reden, ich werde dazu Vorschläge machen, den Mindestlohn weiter erhöhen und weiterentwickeln.
Den größten Posten im Sozialetat stellen mit 115 Milliarden Euro die Ausgaben für die Rentenversicherung inklusive der neuen Grundrente dar. 45 Milliarden Euro sind für die Grundsicherung für Arbeitslose vorgesehen. Auch von der Opposition wurden die Leistungen des Sozialstaats bei der Kriseneindämmung gewürdigt. Dennoch stimmten alle Oppositionsfraktionen gegen den Sozialhaushalt. Für die AfD forderte Ulrike Schielke-Ziesing Einsparungen bei den Aufwendungen für Asylbewerber. Außerdem sei nicht klar, wer letztlich für die, Zitat, fragwürdigen Lockdown-Maßnahmen am Ende zahlen müsse.
Was sie tun, ist Folgendes. Sie stopfen Löcher mit Geld, das sie nicht haben, und schieben die Belastung in die Zukunft.
Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, Johannes Vogel, stellte fest, dass der Etat zu wenig auf die Zukunftsvorsorge ausgerichtet sei. Und er bezeichnete den Umgang der Bundesregierung mit den Selbstständigen als erschreckend. Die hätten noch gar nicht von den Corona-Hilfen profitiert.
Die leben nämlich Unternehmertum jeden Tag. Und die lassen Sie als einzige Gruppe katastrophal im Regen stehen.
Die Grünen bemängelten die unsolide Finanzierung der Grundrente. Die Linke erneuerte die Forderung nach einer Vermögensabgabe.
Jetzt die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern, abgekürzt IMK. Laut Tagesordnung ging es gestern und heute vor allem um zwei Fragen. Wie soll man umgehen mit der umstrittenen Querdenkerbewegung? Und soll man den bisher geltenden generellen Abschiebestopp für syrische Geflüchtete aufheben? Zu den Ergebnissen Angela Ulrich.
Die Sorge der Innenminister hat zugenommen. Proteste gegen die Corona-Auflagen radikalisieren sich immer mehr. Das ist der einhellige Tenor. Dem müsse Einhalt geboten werden.
Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine Gesundheitslage, sie beeinflusst auch die Sicherheitslage,
sagt Innenstaatssekretär Engelke, der den Bundesinnenminister in Quarantäne vertritt. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Meyer aus Thüringen, warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor der AfD. Meyer nennt die Partei eine Art parlamentarischen Arm von rechtsextremistischen Bestrebungen.
Deshalb komme ich zu dieser Einschätzung, dass diese Partei dabei ist, unsere Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie von innen heraus anzugreifen.
Damit rüttele die AfD an den Grundfesten des Staates. So einhellig die Innenminister vor Radikalisierungen warnen, so geteilt ist die Meinung zum auslaufenden Abschiebestopp nach Syrien. Gefährder müssten wieder abgeschoben werden dürfen, sagt Bayerns Innenminister Herrmann. Immerhin bleibe es bei einer Einzelfallprüfung.
In einer solchen Situation ist es der deutschen Bevölkerung nicht vermittelbar, dass über die Frage, ob jemand, der eine Gefahr für Menschen in Deutschland ist, dass es da von vornherein ein Tabu wäre, auch nur nachzudenken darüber, so jemanden wieder in seine Heimat zurückzubefördern.
Niedersachsens Innenressortchef Pistorius hingegen kritisiert das Ende des Stopps. Das Gefährderproblem werde dadurch keinesfalls gelöst, sagt Pistorius. Der SPD-Politiker wirft den Unionsinnenministern Populismus vor. Seit 2012 gilt ein Abschiebestopp für Menschen aus Syrien. Weil sich die Innenminister nicht auf dessen Verlängerung einigen konnten, endet diese Vereinbarung zum Jahresende.
Angela Ulrich für das Echo des Tages. Wenn Bundeswehrsoldaten den Hitlergruß zeigen, sich so fotografieren und die Fotos dann im Kameradenkreis herumschicken, dann sind das keine Ausreißer-Episoden mit besoffenem Kopf. So ein Handeln beweist entweder unfassbare Dummheit oder eine rechtsextremistische Gesinnung oder beides. Heute wird bekannt, rechte Netzwerke in der Bundeswehr spielen eine größere Rolle, als viele wahrhaben wollen. Und da geht es nicht nur um Fotos oder symbolhafte Handlungen. Hintergründe von Michael Götschenberg.
Das parlamentarische Kontrollgremium tagt geheim. Was die Nachrichtendienste den neuen Abgeordneten berichten, darüber dürfen diese nicht sprechen. Umso außergewöhnlicher ist es, wenn diese zu einer Pressekonferenz laden, das erste Mal überhaupt. 2 Jahre lang hat das Gremium akribisch hunderte Akten untersucht, Befragungen durchgeführt und einen Bericht verfasst, der im Umfang dem Abschlussbericht eines Untersuchungsausschusses vergleichbar ist. Untersucht wurde, ob es bewaffnete Netzwerke in der Bundeswehr oder um die Bundeswehr herum gibt, die Umsturzpläne verfolgen. Der Befund:
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und der MAD haben derzeit keine Beweise für eine in Anführungsstrichen Schattenarmee, die einen politischen Umsturz plant. Diese Einschätzung der Nachrichtendienste ist plausibel.
So der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Roderich Kiesewetter, CDU. Das heißt allerdings nicht, dass man gar nichts entdeckt hätte, ganz im Gegenteil. Sehr viel sogar und sehr viel Besorgniserregendes.
Sie sehen gleichwohl rechtsextreme organisierte Strukturen, wir nennen sie Netzwerke, mit Bezügen zur Bundeswehr und anderen Sicherheitsbehörden.
Auf Einzelheiten will das Gremium nicht eingehen, der Bericht ist geheim. Eine öffentliche Version verzichtet darauf, Namen und Einzelfälle zu nennen, stellt aber die wesentlichen Erkenntnisse dar. Sie ist im Internet verfügbar. Die Akteure sind untereinander vernetzt, wenn auch unterschiedlich intensiv, vor allem über soziale Medien, in einschlägigen Foren und Chatgruppen. Auch das hat die Untersuchung ergeben. Auch Waffenbörsen und Schießtrainings spielen eine Rolle. Deutliche Kritik gibt es an einem so wörtlich sehr sorglosen Umgang bei der Verwaltung von Waffen und Munition.
Dies begünstigte, dass Schusswaffen und Munition, die zu einem großen Teil aus den Beständen der Bundeswehr und sonstiger Spezialeinheiten der Polizeien stammen, für die Protagonisten unbemerkt zu entwenden waren. Das ist kein Zustand.
So Konstantin von Notz von den Grünen. Darüber hinaus stand die Arbeit der Nachrichtendienste selbst im Fokus der Untersuchung. Das Ergebnis ist alles andere als schmeichelhaft, vor allem für den militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr, MAD. André Hahn von der Linken.
Der militärische Abschirmdienst war über Jahre lang hinweg schlecht aufgestellt. Es wurde zunächst schlichtweg verdrängt und geleugnet, dass es überhaupt ein rechtsextremes oder rechtsextremistisches Problem in der Bundeswehr gibt.
Immerhin, im Laufe der Untersuchung wurde bereits im vergangenen Jahr eine umfangreiche Reform des MAD auf den Weg gebracht. Doch auch die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste sei verbesserungswürdig, so das Fazit des Kontrollgremiums, sowohl untereinander als auch mit der Polizei und der Justiz.
Seit 5 Jahren, seit 2015, dürfen Polizei und Geheimdienste Antiterrordaten systematisch auswerten, um neue Erkenntnisse zu erlangen. Gefährder beispielsweise frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls festzunehmen. Dem Bundesverfassungsgericht gehen diese Befugnisse aber zum Teil zu weit. Es erklärt die gesetzlichen Grundlagen der Antiterrordatei heute für teilweise verfassungswidrig. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Das Bundeskriminalamt gab zu Protokoll, man habe das umstrittene Data Mining, also die erweiterte Datennutzung, noch nie gemacht. Der Grund? Man sei technisch noch nicht so weit, müsse erst die Antiterror-Datei auf einen neuen Softwarekern umstellen. Wann das soweit sei, wisse man noch nicht. Trotzdem beschäftigte sich das höchste deutsche Gericht bereits zum 3. Mal mit dem Gesetz zur Antiterror-Datei und erklärte eine Passage direkt wieder für verfassungswidrig. Im Paragraphen zur, Zitat, erweiterten projektbezogenen Datennutzung werden die Sicherheitsbehörden zum sogenannten Data Mining ermächtigt. Damit können etwa BKA, Verfassungsschutz und Landeskriminalämter aus den Querverbindungen gespeicherter Datensätze in der Antiterror-Datei völlig neue Erkenntnisse generieren. Im Regelfall durften die Ämter zur Identifizierung von vor allem islamistischen Terroristen nur auf Namen, Geschlecht und Geburtsdatum in der Datei zugreifen. Nur in eiligen Fällen auch auf deren Bankverbindung, Familienstand und Volkszugehörigkeit. Das erweiterte Data Mining ermöglichte es ihnen, mit dem Zugriff auf ganz viele andere Daten Zusammenhänge herzustellen und Sachverhalte neu zuzuordnen. Das aber, so der erste Senat des Verfassungsgerichts unter Vorsitz von Gerichtspräsident Stefan Habart, das sei nur zulässig bei einem konkret verdichteten Tatverdacht, zum Beispiel von terrorverdächtigen Islamisten. Ohne diesen Tatverdacht sei der Paragraph unverhältnismäßig, dem Gesetz fehle eine klare Eingriffsschwelle und verletze den Beschwerdeführer, einen pensionierten Richter, in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das höchste deutsche Gericht erklärte die erst Anfang 2015 in Kraft getretene neue Regelung daher für nichtig. Die anderen im Gesetz über die Antiterror-Datei geregelten Befugnisse zum Sammeln von Informationen, mit denen der internationale Terrorismus bekämpft und Anschläge verhindert werden sollen, seien dagegen verfassungsgemäß. Sie böten ausreichenden Rechtsschutz für die überwachten Personen und würden aufsichtlich auf Datenschutz kontrolliert.
Bernd Wolf für das Echo des Tages. Und jetzt brauchen wir noch so ein bisschen Adventsstimmung. Früher war ja bekanntlich mehr Lametta und der Weihnachtsbaum, der sah viel konventioneller aus. Bunte Kugeln und fertig. In den vergangenen Jahren sind allerdings immer mehr Menschen dazu übergegangen, unkonventionelle Dinge in diesen Baum zu hängen. Also Gurken oder Maiskolben, Bagger, Dackel habe ich gefunden oder Motorräder. Alles aus diesem Christbaumkugelmaterial. Alles das gibt es. In Großbritannien wird der Baumbehang dieses Jahr noch exzentrischer, berichtet Thomas Spickhofen.
Im Vereinigten Königreich geht der Trend ganz klar zur Maske am Weihnachtsbaum. Santa Claus zum Beispiel trägt FFP2 oder die Krankenschwester, die sich als Heldin im Kampf gegen das Virus in einer Christbaumkugel wiederfindet. Also wer will, der kann sich ein ganzes Bekenntnis zum britischen Gesundheitsdienst NHS als Huldigung an den Baum hängen. Auf Wunsch geht das sogar personalisiert, wenn man sich nämlich den Namen einer besonderen Schwester oder eines besonderen Pflegers eingravieren lässt, zum Beispiel in einen Holzstern. Und wer wer es ein bisschen schwärzer mag, ganz britischer Humor, für den gibt es auch eine ganz spezielle giftgrüne Variante, nämlich das Coronavirus als Miniskulptur, so groß wie eine Christbaumkugel in handlichem 3D-Format.
Ich häng mir die nicht rein. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.